Nun zu unserem Text, den wir finden im Evangelium des Lukas, Kapitel 12. Lukas 12, Vers 35. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Selig oder glückselig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tische setzen und vor ihnen gehen und ihnen dienen. Und so er kommt in der anderen Nachtwache und in der dritten Wache und wird also finden, selig sind diese Knechte. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachte er und ließe nicht in sein Haus brechen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu der Stunde, da ihr es nicht meinet. Soweit. Lasst uns noch einmal unsere Augen schließen im Gebet. Herr, unsere geistlichen Augen heben wir auf, schauen auf zu dir und bitten dich, dass du uns zu uns reden wollest. Lass uns nicht wie die Martha sein, die jetzt mit vielen Sachen beschäftigt ist, sondern wie die Maria still und zu deinen Füßen sitzen, sodass wir deine Stimme vernehmen können. Lass dieser heutige Abend, der letzte hier, vom großen Wirt sein für dich, dein Reich und für uns, dass du dadurch verherrlicht wirst. Das bitten wir allein zu deiner Ehre. Amen. Nun, dieses Wort erhält so viel, dass man leider nicht über alles reden kann. Ich freue mich zu unserem Bruder, dass er die Einleitung kurz gemacht hat. Da ist so viel im Wort Gottes, dass die Zeit dazu fehlt. Und eigentlich, wenn man jeden Tag einen Vortrag hält, ist der Tag zu kurz, sich darauf vorzubereiten. Aber es ist Herrlichkeit, was man im Wort Gottes findet. Nun, nur ein paar Punkte heraus. Da ist vielerlei, worüber wir heute Abend nicht reden können. Aber ein paar Punkte, 4 oder 5. Der erste Punkt, sagte Herr Jesus, eure Lenden umgürtet. Eure Lenden umgürtet. Was bedeutet das? Zu Jesu Zeit war die Tracht und die Kleidung nicht so wie unsere heute. Es war mehr oder weniger, wie die Moslems es noch tun. Sogar die Männer haben ein Gewand an. Diese Gewänder waren lang und hinderten freie Bewegung. Wenn es dann nötig war, nahmen sie einen Gürtel, rafften das Gewand hoch und begürteten sich damit. Dann konnten sie frei herumspringen, laufen und sich bewegen. Eure Lenden umgürtet. In 2. Mose 12, Vers 11, als die Kinder Israel das Passahlamm geschlachtet hatten und aßen, in der Nacht kam ja der Engel des Herrn, ging durch die Häuser und erschlug alle Erstgeburt. Aber er sagte dem Volk Israel, ihr müsst das Lamm schlachten, das Passahlamm, das Blut an die Türen, Pfosten der Türen streichen und ihr müsst das Fleisch essen. Aber wenn ihr das Fleisch esst, müsst ihr mit den Lenden gegürtet sein. Da mussten sie genau das Gleiche. Lenden umgürtet. Nur so durften sie das Lamm, Passahlamm, essen. Sie mussten auch Schuhe an ihre Füße haben. Schuhe an ihre Füße. Und eilig essen. Sie mussten bereit sein, sprungbereit, zu irgendeiner Zeit, wenn es hieß, los, da mussten sie losgehen. Umgürtet sein an unsere Lenden bedeutet geistlich sprungbereit. Bereit, irgendein Moment den Ruf zu folgen. Mit den Stab, der musste in ihrer Hand sein. Wenn es hieß, so, nun los, nicht noch suchen, konnte der Mann nicht sagen, Frau, wo ist Stab? Die Frauen, die wissen ja, wo die Sachen gewöhnlich sind, die verloren sind. Frau, wo ist der Stab? Nein, sagt der Herr, der Stab muss in euren Händen sein, ihr Männer. Wir Männer verlieren ja es leicht. Das kann man sagen, wie gut ist es, dass es Frauen gibt. Ihr sollt in Eile essen, denn es ist des Herrn Passa. Und sogar der Teich, der noch nicht gebacken war, haben sie so mitgenommen. Da war keine Zeit mehr, um den zu im Ofen zu backen. Da musste man bereit sein, sprungbereit, den Ruf folgen. In Hebräer 10, Vers 34 heißt es, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Als die, die ihr wisset, dass wir hier keine bleibende Stadt, sondern eine bessere im Himmel haben. Also, erdulden, alles fahren zu lassen und den Ruf Gottes zu folgen. Wir haben einige Beispiele in der Bibel. Denken wir an Lots Frau. Die Engel kamen, führten sie heraus, die Männer, aber sie waren eigentlich nicht umgürtet. Lot sagte ihnen, seid bereit, aber die mussten sozusagen gezogen werden. Lots Frau, die schaute noch um. Und wurde zur Salzsäule, war nicht umgürtet, nicht gegürtet an den Lenden. Der Herr Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Also, an die Lenden gegürtet zu sein, umgürtet, bedeutet, bereit voranzugehen, sich nicht aufhalten zu lassen von irgendetwas. Bereit voranzugehen. Da kann man nicht sagen, ja, weißt du, ich habe noch eine Freundin, wenn Jesus uns ruft. Ich muss das noch erst mit ihr besprechen. Der Herr Jesus sandte seine Knechte. Kommt, das Mahl ist bereit. Der eine sagte, ich bin gerade verheiratet und habe eine junge Frau zu Hause. Ich kann doch nicht gleich Jesus nachfolgen. Ich habe eine junge Frau. Wir wissen ja, was Jungverheiratete sind. In der Bibel sagt, ein ganzes Jahr taucht der Mann nicht. Der braucht nicht so in den Krieg. Der denkt ja nur an seine Frau. Ein ganzes Jahr war der frei. Der hat sich wohl gesagt, ja, meine junge Frau, die hat Vater und Mutter verlassen, ist allein zu Hause. Die wartet auf mich. Wenn ich nicht komme, bin ich nicht da. Der Herr rief ihn, komm, folg mir nach. Er hätte gerne gefolgt, aber er hatte eine junge Frau. Der war nicht umgürtet. Der war nicht sprungbereit. Der Nächste sagte, ja, mein Vater liegt im Sterben. Ich muss sein Begräbnis ordnen. Der andere sagte, ich habe 10 Ochsen gekauft und ich muss die noch prüfen. Also, der Herr Jesus sagt, denkt an Lots Frau. Und als der Herr das hörte, was diese sagten, wurde er zornig und schwur, dass keiner von ihnen teilhaben wird am Hochzeitsmahl. Und dann sagte, geht auf die Straßen, ruft die Lahmen, die Kranken, die Blinden, aber keiner von denen, die geladen waren, hatten das Vorrecht, am Tisch des Herrn zu sitzen. Also umgürtet an eure Lenden. Eine wunderbare Botschaft. Als Jesus vom Himmel den Saulus traf, und Saulus erkannte dieses Jesus, sagte, Herr, was willst du, dass ich tue? Er war gleich zum Dienen bereit, gleich zum Gehorsam bereit. Was willst du, dass ich tue? Und hat es getan. Und später sagt, als es Gott gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, habe ich mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Nicht mit Fleisch und Blut. Sein Eigenvater war ein Pharisäer. Und er war auch ein Pharisäer. Aber er hat es nicht mal mit seinem Vater besprochen. Er hatte seine Freunde. Hat es nicht mit seinen Freunden besprochen. Das war ein Mann, der umgürtet war. Einige haben sich aber verkauft und haben so viel geredet. In Südafrika ist ein Mann und eine ging zu ihm und sagte, du, bringe dein Leben in Ordnung, sein Predige, gehe und bekenne, dass du gesündigt hast. Mache das Recht, was du falsch gemacht hast. Da sagte, leider kann ich nicht, ich habe zu viel geredet. Ich habe schon zu viel geredet. Konnte nicht mehr. Sein vieles Reden ist ihm zum Strick geworden. Ist gut, wenn man vorsichtig ist mit dem, was man sagt, mit unseren Worten wenn wir gerechtfertigt, sagt die Bibel, und durch unsere Worte werden wir verdammt werden. Vorsicht, dem, was man sagt. Wir werden ja Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Paulus war begleichsprungbereit. Er war fast entschlossen, die Christen zu verfolgen. Hatte die Autorität dazu, die Vollmacht. Und da trifft er Jesus Christus. Und der Mann tatsächlich macht Umkehr. Er sagt nicht, was werden meine Freunde sagen? Was wird mein Vater sagen? Was wird meine Freundin sagen? Was wird mein Freund sagen? Er sagt, Herr, was willst du, dass ich tue? War sofort zum Dienen bereit. Sofort zum Folgen bereit. Ist das unsere Gesinnung? Wenn wir auch nicht lange Gewände tragen heute, sind wir aber geistlich mit dem Gürtel umgürtet. Das heißt, bereit zu allem, was Jesus uns sagt. Kein Widerwort, kein Überlegen, sondern folgen, wohin Jesus uns führt. Der Herr Jesus sagte dem Petrus, ein anderes Beispiel, als du jung warst, hast du dich gekleidet, wie du wolltest. Auch mit dem Gürtel umgürtet. Und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wird ein anderer dich gürten. Ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da ist die Rede von seinem Tod. Und er war umgürtet und war bereit. Das bedeutete seinen Tod. Und als sie ihn kreuzigten, da sagte, ich bin es nicht wert, gekreuzigt zu werden, wie mein Herr. Wenn ihr mich kreuzigt, kreuzigt mich mit dem Kopf nach unten, die Füße nach oben. Und es wird gesagt, dass als er da am Kreuze hing, hat er geredet, dass Menschen tief bewegt wurden. Einige wurden gestärkt und andere kamen zum Glauben. Eure Lenden umgürtet. Das sagte Herr Jesus seinen Jüngern. Die Juden waren, die haben das gut verstanden. Die haben schon von Kindheit auf gelernt, was geschehen ist. Am Passahfest in Ägypten, da hat Gott sie herausgeführt aus Ägypten. Und Ägypten ist ein Symbol der Welt. Ist ein Symbol des sündlichen Lebens. Und als Gott sie rief, waren sie bereit, alles fahren zu lassen. Ägypten mit den ägyptischen Freuden und Sünden. Und gingen den Heilsweg Gottes. Eure Lenden umgürtet. Ein anderer Punkt. Und eure Herzen brennen. Brennend. Wir sollen brennende Christen sein. Ein jeder muss brennen und nicht wie der kleine Schweizer Junge oder wie der kleine Schweizer Junge in der Schweiz gesagt hat, als der Sonntagsschullehrer darüber sprach, ist Rauchen wohl eine Sünde? Auf den Weg hierher sah ich ein junges Mädchen, die rauchte. Wenn sie nur wüssten, was für Schaden sie an sich selber tun. Und besonders ein Mädchen. Ist das Rauchen Sünde? Sagte der kleine Bursche. Ja, es pikiert. Warum? Weil Gott sagt, wir sollen brennen. und nicht nur rauchen, räuchen, sondern brennen. Jedes Gotteskind, jeder Gläubige sollte ein brennender Christ sein. Wir sollten glühende Herzen haben für den, der sich nicht schämt, der an uns am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Glühendes Herz. Brennend sollen wir sein, nicht lau. Nicht Lauheit. Gott sagt, liebe kalt. Das bedeutet, lieber ein roher Heide als ein lauer Christ. Brennend sollen wir sein. Herzen, die glühen für Jesus. Glühen für seine Sache. Glühen für das Reich Gottes. Brennen wir? Wir sind ja auch Lichte, die scheinen sollen in dieser Welt. Brennen, Feuer, es gibt Glut, Hitze, Wärme. Ist die göttliche Wärme der Liebe Gottes in deinem Herzen fühlbar, sichtbar, dass der Mensch sagt, es ist gut, in der Nähe dieses Menschen zu sein. Da werden wir angefacht. Da werden wir neu belebt. Brennende Christen sollen wir sein. Nicht, wo die Zunge brennt, angesteckt vom Feuer der Hölle. Nicht die Lüste des Fleisches brennen, sondern im geistlichen Leben sollen wir ein brennend Herz haben für Jesus. Brennen sollen wir, ein Feuer, das leuchtet hinein in die Welt. Wir klagen so oft, es ist so dunkel in der Welt. Es gibt dunkle Zeiten. Warum ist es dunkel? Weil die Lichter nicht leuchten und brennen. Ist das nicht beschämend? Wer ist daran schuld, dass es so dunkel ist in der Welt? Du und ich, wir, die wir uns Christen nennen. Darum sieht das so aus in der Welt, müssen wir uns fragen, was ist dann mit uns los? Ein Mann, der die Schwarzen hasst, der kam zu uns. Der sagt, ach, mit den Zulus kann ich leben. Das sind schon Menschen. Aber mit denen, die wir leben, nicht, da ist alles so finster und dunkel. Dann sagte ich, lieber Mann, sag mir mal, warum ist das so? Du bist ja das Licht für die Menschen. Scheinst du denn nicht? Brennst du nicht? Was werden wir sagen, wenn wir vor Gott stehen? Können wir sagen, ja, es war, wir lebten in einer Generation, wo es bergab ging geistlich. Es war so dunkel. Die Finsternis hat überhand genommen. Warum? Leuchten die Christen nicht mehr? Brennen die Christen nicht mehr? Ich sage nicht, sie brennen nicht. Aber sie können unterscheiden. Und du kannst unterscheiden. Brennen sollen wir, und der Herr sagt, so dass alle, die dort im Raum sind, das Licht sehen und den Vater im Himmel preisen. Die Menschen in ihrer Umgebung, in ihrem Haus, preisen sie Gott für sie? Preisen sie Gott für sie? Oder ist es wie der Mann, von dem ich erzählte, dass mein alten Adam habe ich im Wasser gelassen, da bin ich wiedergeboren. Und die Kinder sagten, aber Papa, wir sehen den ja jeden Tag. Ein junger Mann sagte mir, der kam von Deutschland und wollte ein Buch schreiben über die Erweckung und sagte, wenn mein Vater in den Himmel ist, gehe ich nicht hinein. Er nennt sich Christ. Aber was er ist, hängt mir aus dem Hals. Alle, die uns sehen im Haus, die sollen Gott preisen. Unseretwegen, deine Mitmenschen, danken sie Gott, Frau und Kinder oder Mann und Kinder, danken Sie Gott, dass Ihnen das Licht zuteil wird durch dich. Brennend, die 10 Jungfrauen, die sollten ja auch brennende Lampen haben. Aber 5 waren töricht und nur 5 waren klug. Nur die Hälfte. Eine fragte mal, könnte das sein, dass nur die Hälfte der Christen hineingehen wird? Sehr oft fragt man sich, ob es die Hälfte tatsächlich sein wird. Aber dies waren alles Jungfrauen, gingen den Herrn entgegen, Jesus, der wiederkommt. 5 waren töricht und Gott sagt, die sind töricht. Nur 5 waren klug. Die Lampen, die brannten nicht. Also, wir sollen brennende Christen sein. Ich gehe weiter, die Zeit fliegt so schnell dahin. Ich rühre nur einige Punkte an, wenn Sie zu Hause sind. Wir, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, kennen die Kühe, die wieder käuen. Die fressen, dann legen sie sich hin oder stehen und wieder käuen. Und das ist gut, wenn wir es mit dem Wort Gottes machen. Wenn du nach Haus gehst, dann wieder käue. Was du gehört hast, nimm die Bibel, lese es, lese den Text, geh auf deine Knie und sag, Herr Gott, rede zu mir. Herr Jesus, du hast zu deinen Jüngern, zu den Menschen geredet, rede auch zu mir. Und dann der dritte Punkt, gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Im Neuen Testament gibt es viele Worte für warten. Warten ist für den Europäer nicht leicht. Wenn er im Auto sitzt und da ist einer vor ihm und die Ampel ist grün, sie war rot und der fährt nicht gleich weg, kann er nicht warten. Der hupt gleich und wird ärgerlich. Warte nicht. Wer wegfahren will und seine Frau tut noch was, verzeiht mir, liebe Männer. Vielleicht denken einige Männer, ich habe was gegen die Männer. Gar nicht. Ich habe nichts gegen den Mann. Einige sagen, ich habe was gegen Frauen. Habe ich auch nicht. Ich habe eine Frau. Die hat mir 6 Kinder in die Welt gebracht und alles waren Mädchen. Und habe noch eine Schwiegermutter im Haus. Und sehe doch noch gut dabei aus, nicht? Ich habe nichts gegen Frauen, sie behandeln mich so sehr gut. Ich habe auf der Fahrt hierher gesagt, nur eines habe ich gegen sie. Habe ich gesagt, Frau und Kinder, jetzt wenn ihr heimkommt, keine Schokolade mehr. Meine Kleidung schrinkt, wird kleiner. Das nicht. Ich habe mit einem Bruder einen Bund gemacht. Ich darf jetzt nicht sagen, wer das ist. Beide von uns haben kleine Bäuche. Da werden wir uns wiedersehen. 10 Kilo weniger. Nun wollen wir mal sehen. Ich sage, und wem es gelungen ist, was bekommt der? Eine Tafel Schokolade? Dann sagt der eine, nein, dann geschieht das Leid gleich wieder. Aber unsere Frauen sind zu gut und unsere Kinder sind zu gut. Und auf den Reisen, jede gibt uns die besten Speisen. Und dann müssen wir drunter leiden. Warten fällt uns schwer zu warten. Wenn die Frau denn nicht gleich da ist, wird man ärgerlich, wenn man auch ein Christ ist. Sollte nicht sein. Oder zornig, oder schimpft man. Sollte nicht sein. Vielleicht gehört das Wort, dass Jesus dem Petrus sagte, wenn du der mal einst bekehrt bist, stärke deine Brüder. Vielleicht müssen wir uns noch von einigen Sachen bekehren in unserem Leben. Es ist aber nicht gut, wenn wir uns bekehrt nennen. Und da stimmt etwas nicht. Da war ein französischer Gottesmann vor einigen Jahrhunderten. Und der John Wesley, der sagt, von allen Männern, die ich kenne, kenne ich keinen, der solch ein Leben lebt wie dieser Mann. Und der sagt, wenn ich noch von einer Sünde beherrscht werde, nenne ich mich nicht bekehrt. Hat einen hohen Standard. Wenn da noch eine Sünde ist, die mich beherrscht, gefangen nimmt, nenne ich mich nicht bekehrt. Und John Wesley sagt, in den 32 Jahren, die ich diesen Mann gekannt habe, habe ich nie ein unnützes Wort aus seinem Munde gehört. Schon ein hoher Standard. Nun, die auf den Herrn warten. Ich sage, im Neuen Testament gibt es verschiedene Worte für warten. Es gibt auch die auf den Herrn harren, sehr oft. Das hebräische Wort für harren bedeutet ein Seil, ein Strick und binden. Zum Beispiel auf dem Schiff. Der Schiffssteuermann, wenn es einen großen, gewaltigen Sturm gab, hohe Wellen, das Schiff auf und ab, hin und her geschlagen wird, dann nahm er ein Seil, ein Strick und band sich an den Balken, woran das Steuer ist des Schiffes, Steuerrad, band er sich mit daran fest, dass der Sturm mit den starken Wellen ihn nicht vom Steuer wegreißen konnte. Er musste am Steuerrand bleiben. Denn das Schiff musste Kurs halten. Auch im größten Sturm. Das bedeutet, wenn es heißt, auf den Herrn harren, seine warten, dass wir den Blick auf ihn halten. Das Harren bedeutet auch, wie eine Waffe, wenn man jagen geht, ein Reh oder ein wildes Tier sehen, dass man auf dieses Ziel zielt. Auf das Tier zielt, auf den Herrn harren, die auf ihn gezielt sein, den Blick nur auf ihn halten. Hätten doch die weisen Männer vom Osten ihren Blick auf den Stern gehalten, aber haben den weggenommen und dann ging es falsch, dann gingen sie nach Jerusalem. Und fast ist der Herr Jesus dabei umgekommen. Was wäre aus uns geworden? Und als sie herausgingen, da sahen sie den Stern wieder, freuten sich. Wenn wir den Blick von Jesus Christus wegnehmen, geht schief in unserem Leben. Wir haben einen Mann in Südafrika, ein Prediger. Da ist ein Augenblick schiefgegangen in seinem Leben. Er hat uns verlassen. Und dann kam er zurück und sagte, Erlo, ich komme zurück. Ich sage, sag mal, warum bist du weg? Er sagt, weißt du warum? Ich habe meine Augen, einen Augenblick von Jesus weggenommen. Da ging es schief. Aber als ich den Blick wieder auf ihn wandte, da sah ich Sachen in der rechten Perspektive. nimm deine Augen nicht vom Ziel. Harre des Herrn, halte sie nur auf ihn. Und wie das hebräische Wort auch bedeutet, wie mit einem Strick an den Balken des Steuers gebunden zu sein. Dass wenn der Sturm auch wie tobt und die Winde, aber dass ich fest gestorben bin. Und wenn andere hin und her geschmissen werden, aber der Steuermann am Steuerrad Kurs halten, gebunden an Jesus und sein heilig Wort. Darf ich ein oder zwei Beispiele gebrauchen? Ich denke, Wurmbrand ist ja gut bekannt, wenn er jetzt auch schon im himmlischen Vaterhaus ist. Gestorben ist ein Mann Gottes in der kommunistischen Rumänien Gefangenschaft. Ich muss euch sagen, dass die russischen Christen, die verfolgt wurden, bereit waren, für Jesus zu leiden, den Herrn Jesus nicht verleuchtet haben, stehe ich in großer Ehrfurcht vor und danke Gott für sie. Menschen, die bereit waren, für Jesus zu leiden, waren ein gutes Vorbild für uns. Vieles können wir von ihnen lernen. Wenn ein Mensch bereit ist, Frau fahren zu lassen, Kinder, um Jesu Willen, ist das keine kleine Sache. Solche Menschen irre ich. Und der Wurmbrand, Richard Wurmbrand, ging ins Gefängnis und wurde dort gefoltert. Und dann wollten die Atheisten, die Kommunisten, ihn brechen. Und dann kamen sie mit ihren kommunistischen Tricks und sagten, gingen sie zu der Frau und sagten, dein Mann ist tot. Der lebt nicht mehr. Dein Mann ist tot. Sie wollten, dass sie jemand anders heiratet. Und dann soll der Mann hören, dass seine Frau jemand anders geheiratet hat. Und das sollte ihn brechen, weil sie das im Gefängnis nicht tun konnten. Und die Frau wusste nicht, lebt mein Mann oder nicht. Und dann hat sie betend die Bibel gelesen. Und als sie die Bibel las, las sie von denen, die in Zion predigen werden. Und da war es ihr, als ob Gott ihr sagte, dein Mann wird noch in Zion predigen. Sie waren ja Juden. Dann hat die Frau sich an dieses Wort geklammert. Herr, ich danke dir für die Verheißung, dass mein Mann noch in Zion predigen wird. Aber dann kamen sie und sagten, ihr, dein Mann ist tot. Aber sie hielt sich an dieses Wort. Und dann eines Tages kam ein Bruder, der mit dem Wurmbrand im Gefängnis war, der aber schwach geworden ist und hat den Herrn verleugnet und wurde entlassen und wurde zum Verräter. Der ging dann hin, geschickt von der Obrigkeit, gehe zu Frau Wurmbrand und sage ihr, dass ihr Mann tot ist. Du hast ihn mit deinen eigenen Augen gesehen. Du hast die Leiche gesehen. Und dieser Bruder, der ein Bruder in Christus war, in derselben Gemeinde, aber zum Verräter geworden ist, durch die, dass er schwach wurde, kam zu ihr und sagte: Sabina, dein Mann ist tot. Ich bin des Zeuge. Ich habe ihn selbst als Leiche gesehen. Das war ein Schock. Und danach sagte er: Komm, wir heiraten. Fast ist es dem Teufel gelungen, um ein kleines, dass sie nicht geharrt hat, dass sie nicht gewartet hat, dass sie nicht gewacht hat. Da dachte sie: Ja, aber der Herr hat's mir verheißen. Er wird noch in Zion predigen. Und sie ergriff das Wort, klammerte sich daran und sagte: Nein, ich heirate dich nicht. Wie gut war ihre Rettung. Sie hat ihn nicht geheiratet und nach Jahren wurde er frei und dann ging sie nach Israel und dann predigte er in Israel und als er dort predigte in Zion, plötzlich dachte sie an das Wort: Dies ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Lieber Christ, halte dich an Gottes Wort. Binde dich daran. Der Gürtel, den du hast, lass den nicht nur um dich sein, sondern auch um Jesus, um Gottes Wort. Und wenn die Stürme kommen und wenn die Welt auf den Kopf steht, halte dich daran. Wanke nicht, lass nichts in dieser Welt dich wegreißen vom Ziel von Jesus und vom Worte Gottes. Auf keinen Fall halte dich daran und warte des Herrn. Lehne das von der Schwester und vergesst es nie. Wenn es auch drunter und drüber geht, wenn ihr den Himmel schaut oder die Hölle, denkt daran, harre des Herrn, harre des Herrn, warte des Herrn. Ein anderes Beispiel aus der Bibel. Josef von Arimathea. Da lesen wir im Markus 15, Vers 43, er war ein angesehener Ratsherr, der auf das Reich Gottes wartete. Josef von Arimathea, der wartete auf das Reich Gottes. Und er wachte es und ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Er wurde also gedrungen. Die Jünger waren verschwunden. Die anderen waren weg. Keiner kümmerte sich um den Leichnam Jesu. Aber Josef von Arimathea hatte keine Ruhe und keinen Frieden. Sagt, der Leib Jesu hängt am Kreuz. Ich hole ihn herab und lege ihn in mein Grab. Er wartete auf das Reich Gottes. Und der Leib Jesu ist und war von größtem Wert und Wichtigkeit im Reiche Gottes. Gott sei Dank, das einen Mann gegeben hat wie Josef, der auf das Reich Gottes wartete. Hätte der auf den Fußball gewartet, hätte er nicht an die Leiche Jesu gedacht. Hätte er auf Sünde und Freunde gewartet, hätte keine Zeit dafür gehabt, wäre vorübergegangen. Aber weil er auf das Reich Gottes wartete, war der Leib Jesu ihm von größter Wichtigkeit. Und er wachte es und ging nach Pilatus, zu Pilatus, und bat um den Leichnam Jesu. Er wachte es. Das Wort wagen in der griechischen Sprache bedeutet mutig sein. Mutig sein. Tapfer. Kühn. Dieser Mann, der war mutig. Der war tapfer. Der war kühn. Seine Lenden waren umgürtet. Gibt es auch heute noch Christen, die umgürtet sind an ihre Lenden? Möge Gott schenken, dass wir solche seien, dass wir dieses Wort gehorsam sind, umgürtet, bereit, dass Jesus zu irgendeiner Zeit zu uns kommen kann, sei es im Tod, sei es beim letzten Posaunenschall oder auch in unserem Leben. In Offenbarung 3, da sagt er, siehe, ich stehe an der Tür, bei der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, öffnet, gehe ich ein und halte mit ihm das Abendmahl und er mit mir. Dann feiert er mit ihm, mit uns. Also Jesus kommt nicht nur im Tod zu uns oder beim letzten Posaunenschall. Er kann sogar heute Abend durch sein Wort zu uns kommen und an unsere Herzenstür klopfen. Öffnen wir ihm? Tag ein, Tag aus kann das geschehen. Sind wir dazu bereit, wenn Gott zu uns redet? Der alte Simeon im Tempel war umgürtet an seine Lenden. Der Heilige Geist sagte ihm, geh in den Tempel, dem ist das Messiaskind ist dort. Keiner hat ihm das gesagt, keine Einladung, aber Gott durch den Heiligen Geist hat es ihm offenbart, dass er nicht sterben wird, vor dem er ihn sehe. Und zur rechten Stunde kam er und nahm das Kind in seine Arme und sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden fahren. Seine Lenden waren umgürtet. Er war nicht mit dem Kartenspiel beschäftigt. Er war nicht mit einer Bierflasche beschäftigt. Er wartete aufs Reich Gottes. Jeden Wink, den der Geist Gottes ihm gab, folgte er. Gehorsam. Dann kam die Anna. Die ging nicht von Haus zu Haus zu klatschen. Wir in Südafrika sagen klatschen. Die Deutschen sagen dies. Wir klatschen mit der Zunge, mit dem Schnabel, mit den Lippen. Eine fragte mich mal, Elo, ist Klatschen Sünde? Ich sagte auf jeden Fall, nachdem erfuhr ich, er meinte Hände klatschen. Dieses ist das Schlimmste, wenn man mit den Lippen klatscht. Wie manche sind, die Bibel sagt, es gibt Frauen und Witwen, die gehen nur von einem Haus zum anderen und klatschen, abreden, gehen zu dieser, reden über die und gehen zu der und reden über die. Und leider gibt es auch Männer, die klatschen können mit ihren Lippen. Sind nicht Männer im wahren Worte, Sinne des Wortes Gottes, seid männlich, sondern in dem atmen sie nach schlechten Frauen, die zu viel reden. Wer viel redet, sündigt viel. Also, sprungbereit. Wenn Jesus kommt, Jesus ruft, nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe andere Ziele im Auge, sondern bereit sein, ihm zu folgen. Der zweitletzte Punkt, der vierte. Glückselig die, wenn der Herr kommt und er sie wachend findet. Glückselig. Aber lasst uns, vor dem ich über glückselig rede, was über Wachen sagen, wenn er uns wachend und nicht schlafend findet. Zu viele Christen schlafen. In 1. Korinther 11, Vers 30 heißt es, ein Gutteil schlafen. Warum? Weil sie das Abendmahl, das Herrnmahl nicht unterschieden haben oder unwürdig daran teilgenommen haben. Das bedeutet aber leiblichen, nicht nur leiblichen Schlaf, sondern Tod. Einige sind krank, einige sind schwach, einige sind schon gestorben. Weil sie den Leib und das Brot und den Wein unwürdig genommen haben. Unwürdig, warum? Das heißt, wenn wir auch viele sind, nur ein Brot. Und so sind wir ein Leib. Aber wenn wir nicht eins sind untereinander, uns bekämpfen, uns wie die Hunde beißen und zerreißen, dann wagen, sollen wir uns nicht an dieses Brot wagen, das den Leib Christi symbolisiert, die Einheit. Der Herr Jesus hat ja gebetet, in hohepriestlichem Gebet, Vater, ich bitte, dass sie so eins sind, wie du in mir und ich in dir, so dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Es gibt eine Botschaft, die wir nicht mit unseren Lippen verkündigen, sondern mit unserem Leben. Die Welt wird glauben, die Moslems, die Hindus, dass Jesus von Gott gesandt ist, wenn wir uns untereinander lieben, wenn wir eins sind. So wie die Dreieinigkeit eins ist. So sollen wir eins sein. Ob das Gebet je erfüllt wird? Ich glaube ganz gewiss. Aber wer nicht bereit ist, eins zu sein mit dem wahren Leib Jesu, der ist draußen. Und gehört nicht dazu, wird nicht dazu gezählt. Ich bitte, Vater, dass sie eins sind, so wie wir eins sind, auf das die Welt glaubt. Und wie zanken sich nicht die Gotteskinder und zerreißen sich und schreiben eine gegen den anderen. Und das tun sogar Europäer, die mehr Verstand im Kopf haben sollten. Oft sage ich, stimmt es denn bei den Christen nicht im Kopf? Es soll in unserem Herzen stimmen, aber im Kopf soll es auch stimmen. Es ist schade, wenn es im Herzen, ob es so etwas gibt, weiß ich nicht, im Herzen stimmt und nicht im Kopf. Wir haben einen Mann in Südafrika, die Mutter ist Ärztin. Er war 2 Jahre alt, der Bursche, das Kind. Die ältere Schwester war in der Schule und die lernte Mathematik und die Mutter lehrte dieses Kind, die Tochter. Dann kam der kleine Bursche, gerade zwei Jahre alt, und stellte sich am Tisch, wo die Mutter das Kind lehrte. Und dann fing er an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Mutter, die Ärztin war, war erschrocken und sagt, Kind, wer hat dich das gelehrt? Wo hast du her? Sagt Mutti, Die Lehrerin, die in meinem Kopf ist, hat mich das gelehrt. Hat sie nicht auf Deutsch gesagt, aber in einer anderen Sprache. Ich kenne den Burschen. Die Lehrerin, die in meinem Kopf ist, die hat mich das gelehrt. Ein jeder Christ sollte den Herrn Jesus auch im Kopf haben. Sehr oft sage ich, Christen, wie könnt ihr solche Fehler machen? Wie könnt ihr solchen Unsinn reden? Wie könnt ihr solchen Unsinn schreiben? Seid ihr blöd? Seid ihr verrückt? Wo ist euer Jesus? Ja, der ist im Herzen. Wie schade, dass er auch nicht in eurem Kopf ist. Dass ihr endlich anhört, aufhört mit dem, was dem Reiche Gottes zum Fluch ist. Es soll auch in unseren Köpfen stimmen und nicht nur im Herzen. Aber ich denke, wenn es da nicht stimmt, dann stimmt es auch hier nicht. Sei denn, dass es ein krankhafter Zustand ist. Vielleicht ein Tumor hat am Gehirn. Die Lehrerin hat es mich gelehrt. Nun sage ich in Gänsefüßchen, die himmlische Lehrerin, ist die denn nicht in unserem Kopf, dass sie uns lehrt? Der Heilige Geist, steckt der nicht auch bei uns im Kopf, dass er uns in alle Wahrheit führen kann? Ist das nur eine Tatsache auf Papier und nicht in unserem Leben? Das muss auch stimmen bei uns. Im ganzen Leben, wenn wir unwürdig teilhaben am Abendmahl, dann können wir schlafen, nicht nur sterben. Er sagt, einige sind schon tot. Und was war die Ursache? Geistlich waren sie nicht in Ordnung. Unwürdig das Herrnmahl genommen, am Tisch des Herrn gesessen. Es kann aber auch bedeuten, dass wir geistlich schlafen, sind abgestumpft, taub, blind, geistlich. Und wir die himmlischen Geheimnisse nicht erfassen können. Und die himmlische Wahrheit. Eins sollen wir sein, so wie er eins ist. Wir haben einige holländische Freunde. Einige sind auch hier unter uns heute Abend. Ich werde sie nicht fragen, aufzustehen. Sind hier unter uns. Das ist kein Witz. Das stimmt. Sie sagen, es gibt eine Sage in der holländischen Sprache. Wir sagen holländisch, sie sagen niederländisch. Aber lassen wir es denn beim Holländischen. Verstehen wir vielleicht besser. Ein Holländer, ein Christ. Zwei Holländer, eine Kirche. Drei Holländer, zwei Kirchen. Wenn es nur ein Holländer ist, ein Christ. Zwei, eine Kirche. Drei, zwei Kirchen. Ja. Ein anderer Holländer war auf dem Schiff und hat Schiffbruch erlitten, nahe an eine Insel. Und mit dem Leben ist er davongekommen. Und dann wohnte er auf dieser Insel. Das haben Holländer mir gesagt und erzählt. Und dann hat er sich dort Häuser gebaut. Und nach Jahren kam ein anderes Schiff. Und zu dieser Insel kam ein Mann zu ihm. Sagt, du wohnst du ganz allein hier auf dieser Insel, ja? Aber du hast ja drei Häuser. Ja, sagt er. Das erste Haus ist mein Wohnhaus. Da lebe ich, da schlafe ich, das ist mein Wohnhaus. Das Haus, worin ich wohne. Ja, und das zweite Haus, das ist meine Kirche, in die ich jeden Sonntag gehe. In die Kirche. Ja, und das dritte Haus, ja, das ist die Kirche, wohin ich früher ging. Aber jetzt nicht mehr einverstanden bin mit der Lehre. Darum gehe ich nicht mehr in die Kirche. Diese holländischen Geschichten sind ein Bild von manchen Christen. Aber das ist nicht der Produkt und nicht die Frucht vom Gebete Jesu, sondern vom Wirken des Satans. Damit sage ich nicht, du sollst dich mit einer verkehrten Lehre vereinen. Aber er war ja der Einzige und hat seine Meinung geändert und da konnte er nicht mehr in die Kirche. Da musste er eine neue bauen. Ja. Der Herr, wenn er kommt, soll er uns wachen finden und nicht schlafend. Und nicht träumend, dass wir unsere Träume träumen und danach leben, sondern nach dem, was Jesus uns sagt und was Gott, Gottes Wort uns sagt. Der letzte Punkt. Glückselig die, wenn er kommt, wachend findet. Möge er uns dann wachend finden. Vielleicht sind einige hier, die wir uns zum allerersten treffen und vielleicht auch zum allerletzten. Wir treffen uns vielleicht wieder vom Richterstuhl Christi. Behalten Sie dieses. Vergessen Sie von Elos Segen und wer er ist und wie er aussieht. Halten Sie sich an Jesus Christus und sein Wort. Und sei ein wachender Christ. Und ein wartender Christ. Ein Christ, der auf den Herrn harrt, umgürtet an den Lenden. Und der Herr sagt, wenn er kommt, glückselig, den es also findet. Glückselig, im Hebräischen, im Alten Testament, bedeutet dreimal selig. Welch eine Seligkeit. Selig, 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 dreimal selig, glückselig der, wenn der Herr kommt, ihn also findet. Er sagt, er wird sich schürzen, der Herr Jesus, wird seine Schürze holen, wird sie zu Tische setzen und er wird sie bedienen. Kann man sich das fassen? Welch eine Herrlichkeit. Ich habe meine Tochter, die mit mir hier ist, und Hans Kolle, seine Tochter, Pfarrer Kolle, seine Tochter, gerufen. Ich dachte, Kinder, kommt mal her. Ich will euch mal was erzählen. Wisst ihr, wenn wir Gottes Wort gehorchen, frei sind bis in den Tod und im Jenseits sind, dann wird Jesus uns zu Tische setzen. Er wird seine Schürze holen. Und dann wird er uns bedienen. Kann man sich das vorstellen? Er, der die Brötchen nahm und die Fische sie segnete. Tausende wurden gesättigt. Zwei Körbe voll. Vielleicht hat sich das Brot nicht nur vermehrt und der Fisch, sondern hat den allerbesten Geschmack gehabt. Glaubt nicht, dass es vor dem Brot gegeben hat in der Welt und nachdem das so köstlich war, so reich, mit solch einem wunderbaren Aroma, Geruch, wie das Brot Jesu aus seinen Händen wie wird wohl die Speise sein, das Essen, das Jesus uns bringt und vorlegt. Jesus verheißt uns, wenn wir ihm treu sind, sein Wort folgen, er wird uns dienen am Tische. Kann das nicht fassen? Wie ist das möglich? Glückselig, der daran teil hat. Und ich sage heute Abend in menschliche und deutsche Sprache, wer das nicht annimmt, ist blöd und verrückt in seinem Kopf. Bist der größte Narr. Wenn Gott uns solches, Jesus Christus uns solches anbietet und wir sind ihm nicht treu, klammern uns nicht an ihn, sein Heiligwort in den größten Stürmen, ob es Lob, Preis oder Tadel ist, oder Kritik oder Laste. Was hat das mit uns zu tun, was die anderen tun? Lasst uns Gott in der Wahrheit und im Geist dienen. Dass wenn er kommt, zu jeder Zeit er uns bereit findet. Die Schuhe an, Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Dieses Gewand, bereit, ihm zu folgen, sofort in aller Eile. Kein Klagen, Murren, es zu schwer, keine Überlegung, sondern dass er uns mit seinen Augen leiten kann, nur ein Wink, und dann folgen wir, dass wir zur Schar Jesu Christi gehören und wahrlich seine Jünger sind. Möge Gott schenken, dass ein jeder unter uns das sei. Schau den Preis an. Schau die Krone, die allergrößte Krone, dass er sagt, er wird dich zu Tische sitzen und dann wird er dir dienen und bedienen. Aus Dank, dass du ihm gefolgt bist und die Treue, die du ihm geschworen hast, halten wirst, dabei bleiben wird. Wird es so sein? Möge Gott es schenken, dass sein Wort nicht leer an uns heute Abend vorübergeht. Präge es ein, Tag ein, Tag aus. Häng es um deinen Hals. Das ist die schönste Halskette. Schreib es sozusagen an deine Stirn. Hab es immer vor Augen, was Gott dir sagt. Und mögen diese Worte nicht verloren gehen in deinem Leben. Jesus sagt sie dir. Halte sie, klammer dich an sie. Sie haben die Kraft, dein Leben zu erretten und dich hindurchzuführen bis ans Ende. Bis der Tag seines Kommens Tatsache geworden ist. Und er sagt, geh ein. Setz dich an den Tisch und er bedient. Glückselig der. Und ich sage, verrückt der sich dem nicht öffnet. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Herr, du hast gesagt, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Schenke auch, dass es in uns nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Dass doch jeder den Gürtel nimmt, sein Gewand heraufrafft, sprungbereit ist und sagt, Herr, rede, dein Knecht hört. Und absoluten, vollkommenen Gehorsam. Keine wie Lots Frau sich umdreht, zurückschaut, sondern entschlossen, entschieden, unverrückt aufs Ziel blickt. Amen.